ARD.
Ich habe heute Morgen noch mit einer Grundschullehrerin gesprochen und die sagte, wow, es gibt so zwei Sachen, die fast nie funktionieren in der Grundschule. Das ist einmal das Lernen der Uhr und das andere ist das schriftliche Dividieren.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Müssen Kinder in die Schule oder reicht auch eine Bildungspflicht? Und Niedersachsen schafft das schriftliche Dividieren in der Grundschule ab. Willkommen zum neuen Folgenformat, in der Armin Himmelrath und ich einmal im Monat schulische und bildungspolitische Themen einordnen und bewerten. Nebenbei schreibt uns gerne eine Mail oder kommentiert, was ihr von dem neuen Format haltet. Armin Himmelrath, renommierter deutscher Bildungsjournalist, der für den Spiegel zu Bildungsthemen schreibt, ist kein Unbekannter. Wir sprachen hier in Die Schule brennt schon zum Referendariat und ordneten die Ideen der Parteien vor der Bundestagswahl ein. Hier sprechen wir nun über Bildungspflicht und die Abschaffung der schriftlichen Division als Beispiel, warum die Bildungsdebatte oft so kaputt ist. Armin, schön, dass du dabei bist.
Hallo Bob, ich freue mich sehr.
Niedersachsen schafft das schriftliche Dividieren in den Grundschulen ab. Das heißt, dieses Mal geht das Abendland aber wirklich unter, oder?
Also man könnte das jedenfalls meinen, wenn man einige der Reaktionen sich anschaut, auch medial insbesondere. Und da ist durchaus ziemlich Zunder drin in dieser Debatte. Das ist aber, glaube ich, immer dann der Fall, wenn es darum geht, ob Jugendliche vermeintlich weniger leisten, weniger können, weniger nachweisen müssen. Ich glaube, da geht bei vielen direkt so ein Alarmknopf an und darauf spielst du ja auch an und dann ist wirklich direkt Zeter und Mordio und das Abendland geht unter und alles ganz, ganz, ganz schrecklich.
Man müsste den Kritikern ja auch vielleicht zugute halten, dass in der Tat, wenn es so wäre, dass die Leistung quasi dadurch abgeschafft wäre, dass man sich dann Sorgen machen dürfte. Ich hatte so das Gefühl, was ja oft passiert ist, dass Bildung quasi nach hinten definiert wird für einen selbst. Ja, Bildung ist das, was man selber als Bildung erfahren hat und dass das persönliche Moment immer auch eine Rolle spielt. Ich hatte das in der Schule, die jetzt nicht mehr und dann erklärt man es auch zum Problem.
Genau, das ist eine dieser Debatten, die sozusagen wie eine Schleife, wie so ein Wiederholungsmuster immer wieder kommen. Die Folie ist oft das, was man selber gelernt hat oder vermeintlich gelernt hat oder vielleicht in Erinnerung hat oder meint gelernt zu haben. Manchmal ist es ja auch nur das. Und alles, was dann angeblich an weniger stattfindet, wird dann zum Problem, sorgt für Erregung, sorgt für Aufregung und das wird natürlich medial dann auch entsprechend aufgegriffen und durchdiskutiert und so entstehen im Grunde so Erregungswellen, kann man das fast nennen.
Jetzt hätte ich beinahe gesagt, immerhin ist einem Mathematik dann nicht gleichgültig, immerhin sind mal ein paar Leute von Mathe erregt, aber um das besser einordnen zu können, kannst du zunächst mal, wir sind beides keine Mathematiker und wir werden nicht tief da reingehen können, aber was ist noch mal dieses schriftliche Dividieren für diejenigen, die mittlerweile sowieso nur noch den Taschenrechner nutzen?
Ja, das ist, ich habe 27, teile das durch 5 und dann fange ich zum Beispiel an und muss das irgendwie zusammenbringen und fange dann eben entsprechend an, wie oft passt die 5 da rein in die 27, wie viel bleibt der Rest übrig? Dann
also
mache ich an den Rest eine 0 dran.
Dann, 2.
Genau, dann kommt das Komma dahin, dann guckt man unten wieder, wie viel passt jetzt die 5 in die 20 rein und dann landet man eben bei 27 durch 5, 5,4 und wäre dann sozusagen bei der Lösung. Und das Grundproblem dabei ist zweierlei. In der Debatte erstmal, das wird nicht abgeschafft, sondern Julia Willi Hamburg, das ist die Kultusministerin in Niedersachsen, eine grüne Politikerin, verschiebt das quasi, diese Mechanik, die Kinder lernen, diese mathematische Mechanik, von der Grund- in die weiterführende Schule. Also es wird nicht mehr in der 4. Klasse gemacht, sondern später. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich der viel interessantere Punkt, warum macht sie das? Und ich habe
das hätte ich nämlich sonst auch gefragt. Genau, was ist eigentlich der Plan dahinter? Die sagt ja auch nicht so, ich habe jetzt mal Lust, so ein bisschen Erregungswellen in die Bildungsdebatte zu bringen.
Nee, ganz bestimmt nicht. Tatsächlich ist es so, ich habe heute Morgen noch mit einer Grundschullehrerin gesprochen und die sagte, Wow, es gibt so zwei Sachen, die nicht, fast nie, wirklich fast nie funktionieren in der Grundschule. Das ist einmal das Lernen der Uhr. Da ist, das ist für sie so ein Endgegner sozusagen. Und das andere ist das schriftliche Dividieren, also dieses Teilen. Und das, sagt sie, hat damit zu tun. Keins der Kinder kann im Grunde in der vierten Klasse die Mathematik dahinter richtig gut verstehen. Die, die gut sind in Mathe, die das sonst immer alles verstehen und nachvollziehen können, werden gewissermaßen zurückgeworfen, dürfen dieses Verständnis oder können dieses Verständnis hier nicht aufbringen, sondern müssen sich auf eine rein mechanische Art und Weise mit dieser Division beschäftigen, die aber unzufriedenstellend bleibt, genau weil sie das nicht nachvollziehen können, weil sie die Mathematik dahinter nicht erkennen und die in dem Alter offenbar schwer vermittelbar ist. Und die anderen Kinder, die ohnehin Schwierigkeiten mit Mathe haben, lernen dann einfach irgendein Verfahren, das sie anwenden, aber da sie keinen Einblick daran haben, da sie dem Verfahren nicht nahestehen, da sie das nicht selber entwickelt haben, haben sie das Problem, dass sie eben wahnsinnig oft Fehler einbauen. Und dann funktioniert das natürlich nicht gut. Also man muss sozusagen sich streng an ein schriftliches Divisionsschema halten, ohne zu verstehen, warum eigentlich, für beide Gruppen. Und sie sagt, das macht es schwierig in dem Alter. Und wie gesagt, war eine Grundschullehrerin, mit der ich gesprochen habe, die sagte dann, also sie würde vermuten, ein, zwei Jahre später sei das deutlich leichter. Da müsste man jetzt natürlich mal mit Lehrkräften von weiterführenden Schulen sprechen. Mhm. Aber es ist im Grunde eine, für mich stellt sich das so dar, eine Anpassung der Pädagogik an Erfahrungen aus dem Schulalltag. Und dass man sagt, ein bestimmtes Thema, in diesem Fall die schriftliche Division, ist im Grunde in der Grundschule, in der vierten Klasse, zu früh angesetzt, jedenfalls für viele Kinder. Und darauf muss man reagieren.
Also im letzten Endes geht es um die kognitive Entwicklung. Ja. Und ich kenne das zum Beispiel selber. Manchmal kann man als Lehrkraft auch Dinge nicht antizipieren. Ich habe mal über die griechische Polis gesprochen in der sechsten Klasse. Und da gab es dann einen Text, der in der Klassenarbeit vorkam. Und da wurde diese Struktur der griechischen Kleinststaaten, der Stadtstaaten verglichen mit einem Teich und Rosenblättern. Letzten Endes, ja, eine höchst bildhafte Sprache. Das hat dann auch keiner verstanden, ja. Dann haben die über Frösche und Rosen gesprochen, aber es war klar, dieses Bild, was damit eigentlich gemeint war, das hat keiner verstanden. Also letzten Endes, etwas, was man, wo man dann halt drauf reagieren muss.
Ja, vielleicht zum Abschluss. Vielleicht dazu noch kurz. Ich vermute, dass bei der Mathematikfrage und bei der Mathematikdidaktik noch etwas anderes dazu kommt. Wer sich ein bisschen mit Mathematik beschäftigt oder zumindest einfach nachliest oder so, der wird sehr schnell immer wieder Passagen finden, wo Fachleute, die sich deutlich besser auskennen als wir, sagen, es gibt in der Mathematik wahnsinnig oft sehr, sehr viele Wege, um zur richtigen Lösung zu kommen. Schule ist dann oft eben, gerade auch im Unterrichtskontext, auf einen oder zwei dieser Wege beschränkt. Und wenn die Kinder das anders lösen, wenn sie mit einer anderen Kreativität daran gehen, dann gilt das trotzdem schnell als falsch, obwohl sie vielleicht zum richtigen Ergebnis kommen. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, man immer mal wieder diskutieren muss. Und dass jetzt eben Niedersachsen sagt, wir versuchen das mal so anzupassen, dass wir die Didaktik und das Alter halbwegs deckungsgleich kriegen, ist, glaube ich, erstmal ein ganz guter Ansatz. Ob das dann so funktioniert, muss man sehen. Das Zweite ist natürlich, wir haben da ja einen Systembruch in dieser Alterskohorte, nach der vierten in die fünfte Klasse, von der Grundschule in die weiterführende Schule. Das bedeutet halt nicht nur, dass sich der Lehrplan in der Grundschule ändert, sondern er muss sich natürlich auch in den weiterführenden Schulen ändern. Und dann sind wir wieder bei der Erregungsschleife, weil ich glaube, da sind dann einfach auch ganz viele Menschen, die sagen, jetzt wird da irgendwas für die Grundschule entschieden und plötzlich hat das Auswirkungen auf mein Arbeiten, auf meinen Alltag. Ich muss das neu machen. Das betrifft natürlich die einzelne Lehrkraft. Letztlich betrifft es aber natürlich auch die Menschen, die die Curricula zusammenstellen. Also da steckt sehr viel mehr an Veränderungen drin, als nur ein bisschen hin und her schieben eines Inhalts im Mathematikunterricht. Und ich glaube, daher kommt eben auch so viel Aufregung und so viel Aufmerksamkeit für dieses Thema.
Es zeigt doch aber auch in gewisser Weise nicht nur unsere Erregungs- und teilweise zumindest angebrochene Debattenkultur, sondern es zeigt auch in gewisser Weise, warum Systemänderung so schwierig ist. Denn solange man sozusagen selbst nicht betroffen ist, kann man mit dem Finger immer irgendwo hin zeigen. Aber so eine, man kann ja fast sagen Marginalie, zumindest wenn das didaktisch so verändert wird, dass dann sozusagen jeder am Ende doch wieder bei der Kenntnis der basalen Kompetenzen in Mathematik rauskommt, zeigt ja, wie schwierig es wäre, wirklich die großen Pfeiler anzugehen, weil da würden dann wahrscheinlich noch mehr Leute noch sehr viel lauter schreien, oder?
Das nehme ich auch an, und wir haben ja jetzt noch gar nicht diskutiert, was das für den Rest der Republik heißt. Also wir sind ja im Bildungsföderalismus, 16 Schulsysteme, die bisher sozusagen den Konsens hatten, ja, so Ende der vierten Klasse, Ende der Grundschulzeit in den allermeisten Bundesländern, sollte man sich damit auskennen mit der schriftlichen Division. Jetzt stellt ein Land das in Frage. Und das sorgt natürlich auch direkt dafür, was ist jetzt, wenn ein Kind von Niedersachsen nach der vierten Klasse nach Hessen zieht oder ja, nach Baden-Württemberg oder Sachsen?
Armin, was ist denn dann?
Ja, was ist denn dann? Dann muss Schule das tun, was sie immer tut und eigentlich immer tun sollte. Du lachst ja schon, ich sehe es ja schon. Sie muss natürlich gucken, wen habe ich da vor mir? Also was ist das für ein Kind? Was kann das lernen? Was kann es? Welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen bringt es mit? Und wo muss es weiter gestärkt und weiter unterstützt werden? Also die Individualisierung der Pädagogik, die natürlich letztlich hinter allem steht, ist dann noch ein bisschen mehr gefordert. Aber das sind natürlich schnell so Abwehrreaktionen, ne? Dass man sagt, jetzt wird die Freizügigkeit am Ende der vierten Klasse in Deutschland in Frage gestellt. Bullshit.
Es gibt ja nicht wenige, die eine Abwehrreaktion haben, die sehr viel größer wird. Und das haben wir natürlich auch angeteasert. Und damit kommen wir zum zweiten Thema, nämlich wenn Leute so unzufrieden mit Schule sind, dass sie auf die Idee kommen, zu Hause zu unterrichten, anstatt das Kind überhaupt in die Schule zu schicken. Homeschooling ist in Deutschland allerdings verboten. Da gibt es verschiedene Gründe für. Zum Beispiel die Garantie der sozialen Integration. Das heißt, Schule soll Kinder mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringen und auch den Umgang mit Vielfalt lernen, Schutz vor Indoktrination. Der Staat will verhindern, dass Kinder ausschließlich von den Eltern beeinflusst werden und keine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltanschauungen stattfindet. Ich gebe zu, ich habe da jetzt nicht nach Studien geschaut, wie das in Amerika zum Beispiel ist, aber das wäre mal interessant. Ja, also wenn man sozusagen gar nicht erst die Möglichkeit eines Austausches hat, der dafür sorgt, dass man auch mal eine Zumutung ertragen muss. Dann die Gleichwertigkeit der Bildung. Die Schulpflicht sichert, dass alle Kinder ein vergleichbares Bildungsniveau erreichen und einen anerkannten Abschluss erwerben können. Da könnten wir ein kleines Fragezeichen übrigens auch hinsetzen. Du hast gerade den Föderalismus schon angesprochen. Ja, es gibt immer wieder die Problematiken, welches Abitur ist jetzt eigentlich wertvoller und so weiter. Und dann natürlich historische Gründe. Das Verbot ist auch ein Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus, als die Kontrolle über die Bildung zentralisiert wurde. Zunächst mal, ist ein solches grundsätzliches Verbot von Homeschooling oder anders gesagt, der Verbot einer, ich nenne es jetzt mal Bildungspflicht, die nicht an ein Gebäude gekoppelt ist, überhaupt noch zeitgemäß?
Ich würde sagen, ja, das ist sie. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob wir das brauchen, ob es nicht andere Systeme gibt, die auch funktionieren. Aber es ist vor allem zunächst mal eine Systementscheidung. Und wir haben eben ein ja auch über Jahre, Jahrzehnte gewachsenes föderales Schulsystem, das eben die Anwesenheitspflicht in der Schule, die Schulpflicht, als ein konstituierendes Element hat. Man kann das sicher ganz anders organisieren. Dänemark wäre ein Beispiel, die USA hast du selbst genannt. Man kann Ausnahmeregelungen festlegen. Aber so ein bisschen hin und her und mal ein bisschen probieren mit mehr oder weniger Schulpflicht, ich glaube, das funktioniert nicht besonders gut. Weil dann muss man sich eben, wenn man sagt, wir gehen von der Schulpflicht weg, müsste man sich auf andere gemeinsame Ziele verständigen, andere als die, die du gerade formuliert hast. Also dass dieses Aushalten von Zumutungen, dieses sichere Begegnen von Menschen aus anderen Kontexten, alles das würde dann erst einmal wegfallen. Wofür soll Bildung dann gut sein? Geht es nur um reines Wissen? Geht es um Fachwissen? Wie wird das auch wieder überprüft? Machen das dann auch die Eltern zum Beispiel selber im Homeschooling?
Naja, was die Überprüfung angeht, da hat ja der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, eine Idee. Er spricht ja davon, die Schulpflicht in seiner jetzigen Form zu erweitern, ja, und zu einer Bildungspflicht zu reformieren. Und die SchülerInnen sollen jedes halbe Jahr dann im Ministerium Prüfungen ablegen. Ich habe versucht, dann noch ein bisschen mehr Substanz herauszuarbeiten. Das ist mir etwas schwerer gefallen. Ich habe nur gesehen, dass genau das eigentlich formuliert wird. Ein bisschen konkreter wird's nicht. Weißt du da mehr über dieses Vorhaben? Also das wäre ja sozusagen dann eine Zielsetzung. Naja, man lernt halt dieselben Inhalte und die werden eben, weiß nicht, in einem großen Saal im Ministerium mit ganz vielen Stühlen für die Homeschooler dann
abgeprüft. Ja, ich weiß zwar nicht, wie viele Schüler es genau in Sachsen-Anhalt gibt und Schülerinnen, aber bundesweit sind wir so bei 11 Millionen. Ich würde mich jetzt mal wundern, ob es irgendwo ein Ministerium gibt, wo man einfach auch nur annähernd die Zahl in einen oder auch mehrere Säle reinbekommt, selbst für ein Bundesland, um dann festzustellen, wer was kann und wer nicht. Das ist natürlich Quatsch, diese Idee, muss man sagen. Und letztlich spielt Siegmund natürlich da auch mit der öffentlichen Aufregung, die sich damit erzeugen lässt, und der Aufmerksamkeit. Das ist natürlich das Kapital in diesem Thema. Er hat das ja auch wirklich ausreichend unscharf formuliert, um sofort sagen zu können wieder, nee, so war es nicht gemeint. Also er hat angedeutet, man könnte sozusagen die Schulpflicht abschaffen, hat das aber nicht Schulpflichtabschaffung genannt, sondern Erweiterung, sowas. Als dann eben die ersten Interpretationen da waren, das wäre die Abschaffung der Schulpflicht, dann sofort wieder zurückzurudern und zu sagen, nee, habe ich nie gesagt und es soll eigentlich was ganz anderes sein. Und sowieso, wenn das alles nicht klappt, dann kehren wir natürlich zur Schulpflicht zurück. Also da ist schon ziemlich viel Geeier unterwegs gewesen bei ihm und auch bis heute. Und wenn man mit Fachleuten spricht, die sagen alle, das ist wirklich Humbug, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also man kann sich das pädagogisch angucken. Wer sorgt dafür, dass bei einem Kind, was im Homeschooling unterrichtet wird, tatsächlich alle Fächer auch in fachlich ausreichender Qualität gelehrt werden? Da sagen jetzt viele Eltern wahrscheinlich, ja gut, in der Grundschule kann ich noch alles begleiten, aber ich würde sagen, irgendwann danach endet es auch, und ich bezweifle, dass das auch in der Grundschule schon allen Eltern ausreichend gelingt. Also wirklich alles von Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch bis zu den Naturwissenschaften, Religion, Geschichte und Erdkunde. Das wird nicht funktionieren. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, wir steuern sozusagen in erkennbare Lücken rein. Und der zweite, vielleicht der auch noch dazu, auch da sagen alle Fachleute, egal ob aus der Politik oder aus der Wissenschaft, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also das Lernen von Fachwissen, von echten prüfbaren Wissen, das ist dann eher so ein Nebenzweig, wenn man böse sein will, fast schon sowas wie ein Abfallprodukt. Denn der eigentliche Wert dessen, dass man in die Schule geht und da sich eben auch aufhält, lernt, mit anderen interagiert, ist genau das. Soziales Lernen, das Miteinander reden, das Treffen auf Menschen, die andere Ideen haben, andere Vorstellungen vom Leben, auch ganz konkret in kleinen Dingen, dass man mal einen Streit durchlebt mit Gleichaltrigen, dass der nicht sofort bedeuten muss, dass ich mit diesem Menschen nie wieder spreche. Das ist also alle diese Dinge, die so ins soziale Lernen reingehen, das ist natürlich etwas, was extrem wichtig ist. Und da sagen alle, das ist eigentlich der Kernwert von Schule und der dann Menschen eben weiterbildet, wenn man so will.
Ich meine, ich bin da natürlich sehr nah dran. Auf der anderen Seite habe ich auch noch im Ohr, dass mal jemand gesagt hat, dass sozusagen ein Monat Schule für umgerechnet 0,5 Prozentpunkte IQ steht. Das müsste man jetzt nochmal überprüfen. Ich will damit nur sagen, die Fachlichkeit spielt natürlich aber auch trotzdem mit rein. Nicht, dass es sozusagen jetzt die große Aufruhr danach gibt.
Auf jeden Fall, das wollte ich auch gar nicht bestreiten. Ne? Also das ist ein Aspekt, der einfach super ist, dass er damit drin ist. So.
Aber zwei Hinweise noch. Also ich würde schon aber denken, dass der Ulrich Siegmund nicht nur sozusagen mit der Aufregung spekuliert hat, sondern das ist doch schon auch ein Hinweis an die eigene Wählerschaft. Denn dieser eine Punkt, den ich gerade angebracht habe in Bezug pro Schulpflicht, nämlich Schutz vor Indoktrination, den drehen ja gewisse Milieus um. Da ist sozusagen ja die Schule als Ort der Vielfalt, der demokratischen Bildung, der Perspektiven auf ja, Anderssein und so weiter, eher der Ort der Indoktrination, eben der links-grün versifften, wie es dann immer so schön heißt. Also letzten Endes ist das doch auch ein, wie soll ich sagen, Angebot an die Wählerschaft.
Ja, das ist es definitiv. Und ich glaube, wenn wir auf so eine Metaebene gehen, es lassen sich natürlich beide Varianten, wenn wir das mal so bezeichnen wollen, sowohl die Schulpflicht als auch das Homeschooling, lassen sich natürlich missbrauchen. Also wie man Homeschooling missbrauchen kann, ist klar. Dann indoktriniere ich meine Kinder mit der mir genehmen Meinung und die müssen sich mit nichts anderem mehr auseinandersetzen, müssen auch kein Pflichtcurriculum mehr durchlaufen, weil ich vielleicht bestimmte Dinge falsch finde, die dort verhandelt werden. Interessante Diskussion übrigens auch gerade in Berlin. Was gehört eigentlich ins Pflichtcurriculum rein? Mhm. Die Senatorin da hat ja die DDR-Geschichte sozusagen, will sie streichen aus den Lehrplänen und das sorgt für Aufregung. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt. Also das wäre der eine Missbrauch sozusagen. Ich mache mir den Weg einfach, um meine Kinder in meinem Sinne zu erziehen. Der andere Missbrauch, den erleben wir im Moment in den USA. Also da wo Schule stattfindet, geht dann plötzlich die Regierung rein und sagt, obwohl Schule stattfindet, darfst du nicht mehr alles lernen. Wir verbieten nämlich bestimmte Bücher und Themen und LGBTQ-Themen und alles, was mit Regenbogenfahnen und Patchwork-Familien lassen wir raus und keine Ahnung. Also jede Form sozusagen des Unterrichtens, egal ob in Präsenz oder zu Hause, lässt sich missbrauchen. Und da müssen wir, glaube ich, aufmerksam sein. Und wenn wir jetzt auf die AfD zurückkommen, da hätte Siegmund natürlich beide Richtungen bedienen können. Er hat sich jetzt für die eine entschieden und sagt, es geht gegen die Indoktrination mit den angeblich linksgrün versifften Lehrkräften. Die sind allerdings der demokratischen Idee und dem Grundgesetz verpflichtet. Das sind sie tatsächlich. Und wenn man so will, sie sind Grundgesetz-Influencer und das sollen sie auch sein.
Jetzt gibt es aber natürlich Leute, die zu Recht sagen, wir finden das gleichzeitig blöd, dass die AfD dieses Thema besetzt, finden aber Bildungspflicht anstelle von Schulpflicht trotzdem sinnvoll. Da gibt es verschiedenste Argumente, aber vier Stück sind Beteiligung und Schutz des Kindes. Also zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass ja Kinder auch Mobbing ausgesetzt sind oder es gibt Schulabsentismus, ja, also sozusagen Wohlergehen des Kindes. Internationale Vergleichsperspektive, das können wir vielleicht ein bisschen runterfallen lassen, weil das dieses, die anderen haben auch ein Handy-Argument ist, das Eltern, glaube ich, nur zu gut kennen, aber es sei mal gesagt. Das Elternrecht wird gestärkt, argumentieren einige. Und was ich persönlich am stärksten finde, ist die individuelle Passung von Bildungswegen. Also Kinder lernen unterschiedlich schnell, unterschiedlich selbstständig und unter unterschiedlichen Bedingungen. Und da ist das Argument, eine Bildungspflicht ermöglicht alternative Lernformen für Kinder, für die Schule dauerhaft keine förderliche Lernumgebung darstellt. Ich würde jetzt gleichzeitig sagen, naja gut, das spricht eigentlich für eine Veränderung der Schule, aber so ganz von der Hand zu weisen, lassen sich diese Argumente doch nicht, oder?
Du hast natürlich recht. Ich würde auch erstmal grundsätzlich sagen, es spricht sehr für eine Veränderung der Schule. Das ist ja nun bei dir hier auch oft genug Thema zum Glück, über Wege, die dorthin führen können. Ja, natürlich gibt es Argumente, die gegen das so organisierte Schulsystem mit der Anwesenheitspflicht sprechen, wie wir es in Deutschland kennen und erleben. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch klar machen, diese Schulpflicht ist ja eine Geschichte, die über Jahrhunderte, muss man sagen, also diskutiert wurde darüber das erste Mal, glaube ich, im 17. Jahrhundert, die über Jahrhunderte entstanden und erkämpft wurde, also wirklich erkämpft wurde und zum Wohl der Kinder. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, natürlich wird der Elterneinfluss gestärkt, wenn ich nach Hause gehe.
Damit ist sozusagen wieder die Elitenbildung, ja?
Also genau, es ist gegen die Elitenbildung und es ist ein Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche. Das steht ja dahinter. Dass Eltern eben nicht entscheiden können und gerade nicht den Elterneinfluss stärken, um zu sagen, wir halten unser Kind nicht für schulfähig oder für schulwürdig oder nicht für dieser Schule würdig, sondern dass das eben tatsächlich aus der Hand der Eltern genommen wird und eigentlich in die Hand der Kinder und Jugendlichen gelegt wird. Denn die haben das Recht auf Bildung. Das ist verbunden mit dieser Schulpflicht. Und das, finde ich, ist das stärkste Argument dafür. Und dann muss man natürlich auch immer eine Wertung vornehmen. Wann entlassen wir Kinder und Jugendliche aus der staatlichen Schulpflicht? diese Debatte ist ja nicht nur eine AfD-Debatte. Die gab es auch vor 20, 25 Jahren schon mal, als versucht haben, sogenannte Kreationisten, also sehr radikale Christen, haben versucht, auch Kinder aus den staatlichen Schulen raus und ins Homeschooling zu bekommen. Auch damals mit ähnlichen Argumenten. Wir wollen selber darüber bestimmen, was dort unterrichtet wird. Das spiegelt sich gerade übrigens in den USA wieder. Mhm. Ne? Da sind ja oft diese christlichen Argumente ganz, ganz wichtige. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass wir natürlich auch jetzt schon Entlassungen aus der staatlichen Schulpflicht haben. Wenn ich mit meinem Kind ein halbes Jahr auf Reisen gehe, weltweit, vielleicht weil ich eine Weltumsegelung auf einem Segelboot machen will, ich habe keins.
Ich wollte gerade kurz fragen, aber schade.
Ich kann gar nicht richtig segeln, also von daher. Nein, ich muss das klarstellen direkt. Aber dann kann ich natürlich schon mich für ein halbes Jahr mit der Schule einigen, wie das geht. Und dann wird im Grunde so etwas wie eine individuelle Bildungspflicht für diese Zeit vereinbart. Letztlich ist jeder Schülerinnenaustausch ins Ausland so etwas. Mhm. Die Kinder werden aus der deutschen Schulpflicht entlassen mit dem Versprechen, doch sie lernen weiter, sie bilden sich weiter, in diesem Fall dann meistens in einer anderen Schule. Aber es gibt Klassen, die gehen für ein halbes Jahr auf Segelreisen. Also wirklich, die gehen ganze Klassen segeln um die Welt oder machen irgendwelche Expeditionen, für die sie aus der Schulpflicht entlassen werden. Genau das gibt es. Und letztlich jede Privatschule ist natürlich auch ein Deal mit dem Staat zu sagen, wir erfüllen sozusagen das, was an Bildung da hinten rauskommen soll, organisieren das in unserer Form an unserer Schule und je nach Pädagogik kann das dann eben auch sein mit mehr oder weniger Leistungsüberprüfung. Ganz einfaches Beispiel, ohne dass ich jetzt pro Waldorfschulen reden wollen würde. Aber die machen zum Beispiel, wenn sie denn Abitur machen, als externe Prüflinge am Ende im staatlichen Schulsystem ihre Prüfung.
Ich erinnere mich, also schön war das nicht.
Nee, genau. Also es gibt viele andere Probleme in diesem Bereich, aber das ist natürlich etwas, es existiert ja längst.
Ich musste trotzdem gerade grinsen, Armin. Und zwar nicht, als es darum, also du hast es ja gesehen, die Zuhörenden nicht, aber das war so ein Smirk, heißt das im Englischen, so ein etwas schäbiges Grinsen.
Auch ein bisschen gequält, wenn ich das gerade kommentiert.
Nicht wegen des Rechts des Kindes, sondern weil ja du im Grunde genommen diese Argumentation aus der Tradition heraus jetzt für was ganz anderes nutzt. Ja, also und in dem Fall total nachvollziehbar, aber oftmals kenne ich das halt eben andersrum, beziehungsweise man könnte fast zwei Dinge zusammenführen, nämlich auf der einen Seite diejenigen, die sich heute über unser erstes Thema echauffiert haben, weil sie sagen, die schriftliche Division ist doch schon so lange Tradition, ja, als Teil des Unterrichts und das nehmen wir als Argument und jetzt nehmen wir sozusagen, ja, fast dasselbe, aber jedenfalls dieses Gewachsene auch als Argument. Ich finde das irgendwie spannend, weil mich das immer wieder sozusagen zu so einer, ich finde diese frische Perspektive dahin zu sagen, wenn es Schulen nicht gäbe, müssten sie eigentlich erfunden werden. Denn dass es Orte gibt, die extra dafür da sind, dass man in den verschiedenen Bereichen der Welt, der Gesellschaft, ja, der Biologie, der Theologie, der verschiedenen Sprachen ausgebildet wird, die bleibt ja fantastisch, oder? Also ich meine, wenn wir jetzt alle Schulen zumachen würden, oder Moment, das hatten wir ja. Wir hatten ja sozusagen auch die Jahre des Homeschoolings so richtig fantastisch, mal unabhängig davon, dass es ein bisschen polemisch ist, weil natürlich das System nicht darauf aufgebaut war, war das ja dann trotzdem auch nicht. Ne?
Nee, fantastisch war das auch nicht, obwohl es natürlich auch da, es ist ja nie schwarz und weiß und ein mir und dir bekannter Buchautor hat, glaube ich, in einem Vortrag vor ein paar Tagen an der Uni Wien mal erzählt, es gab natürlich auch die Kinder, die Netflix geguckt haben den ganzen Tag und die kommen zurück in die Schule und sprechen einfach 100-mal besser als ihre Lehrkräfte. Und die Lehrkräfte werden das auch nicht mehr aufholen. Mhm. Also es gibt natürlich gute Entwicklungen, die da drin stecken, wenn wir von dieser Anwesenheitspflicht in den Klassenzimmern weggehen. Aber grundsätzlich, du hast völlig recht, gerade die Pandemie und die Folgen, da sind wir noch gar nicht durch, glaube ich. Also jetzt kommen die Kinder in die Schule, die damals noch nicht in der Schule waren natürlich, die gerade neu geboren waren oder ja genau so als Folgekinder der Pandemie gewissermaßen. Auch das fordert Schule ja nochmal heraus. Erst recht, wenn ich dann höre jetzt aus weiterführenden Schulen, wir kriegen jetzt die ganzen Grundschüler, die in der ersten, zweiten Klasse eben nicht oder haben die jetzt seit einigen Jahren in der ersten, zweiten Klasse nicht im Unterricht waren. Wir müssen in der fünften, sechsten, siebten Klasse ganz andere Dinge plötzlich mit denen thematisieren, aufholen, ganz andere Lernformate finden. Also genau, ich stimme dir völlig zu. Was für eine fantastische Erfindung ist es, dass wir als Staat, als Gesellschaft uns solche Räume erlauben, in denen man einfach nur lernen kann. Also das ist doch geil.
Zum Abschluss würde ich ganz gerne darauf hinweisen. Ich habe gerade noch mal auf meine Notizen geguckt und ich habe ja so Titel für die aus meiner Sicht wichtigsten Argumente pro Bildungspflicht. Und wenn ich nur diese Gründe vorlese, individuelle Passung von Bildungswegen, Stärkung des Elternrechts, internationale Vergleichsperspektive, Beteiligung und Schutz des Kindes, haben wir aus meiner Sicht wunderbare Forderungen in Bezug auf Veränderung der Bildung innerhalb der Schulen, oder?
Genau, diese vier Punkte. Beim Elternrecht gehe ich nicht ganz mit, dass das gestärkt werden muss, aber die Punkte generell sind richtig, aber sie sind eben nicht gekoppelt an eine Abschaffung der Schulpflicht. Schul- und Bildungspflicht, so muss es eigentlich heißen.
Lieber Armin, ganz herzlichen Dank für diese Folge. Wir machen das jetzt, wie gesagt, jeden Monat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, die jetzt gerade zugehört habt, eine Mail schreiben, wie ihr das fandet oder auch welche Themen wir mal besprechen könnten, die vielleicht fernab von Aktualität sind. Ich meine, das ist jetzt auch ein Thema, das zieht sich schon seit längerem, aber einfach schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Das Schöne ist, wir sehen uns ja bald schon wieder. Ohne dass du hell sehen kannst, siehst du jetzt schon ein neues Thema am Horizont? Oder meinst du, in einem Monat ist alles wieder anders?
Also Schule verändert sich so langsam. Wir können natürlich diese Debatte auch in einem Monat nochmal führen. Ich glaube, es gibt zwei Themen, die uns sicher irgendwann demnächst beschäftigen werden und vielleicht eben auch schon im nächsten Monat. Das eine ist ganz sicher die Frage, wie es denn dann im Sommer mit dem Rechtsanspruch auf Ganztag aussieht und wie Schulen da überhaupt vorbereitet sind. Das wird in Schulen und Kommunen immer drängender und je näher dieser Termin sozusagen rückt, des neuen Schuljahres dann ab Sommer, desto panischer ist mein Eindruck, sind die Verantwortlichen, was das angeht. Und das zweite große Thema, ganz sicher auch nochmal eins, Social Media Verbot, Handyverbot in Schulen, also Umgang mit digitaler Kommunikation im weitesten Sinne, auch das geht nicht mehr weg.
Manchmal würde ich mich freuen, wenn wir das Thema jetzt erstmal so ein bisschen wieder ad acta legen, aber wird auf uns zukommen. Lieber Armin, ich freue mich schon, mit dir über jedes dieser Themen zu sprechen. Bis ganz bald und vielen Dank für alle.
Danke euch, danke dir, lieber Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.